Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Christoph Schäfer. Guten Morgen. Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU will die Reform des europäischen Asylsystems anstoßen. Gegen seine Ideen gibt es Widerstand aus der SPD und einen Gegenvorschlag. Dazu gleich mehr. Halbzeit für die belgische Regierung und Regierungschefin Sophie Wilmès. Wir ziehen Bilanz. Und im Lockdown war es ruhig in Amsterdam. Jetzt will sich die Stadt gegen den wieder aufkommenden Party- und Drogentourismus wehren. Schon lange debattieren EU-Mitgliedstaaten darüber, ob und wie sie das europäische Asylsystem reformieren können. Bislang ohne Einigung. Das könnte sich nun vielleicht ändern, denn Bundesinnenminister Horst Seehofer will die deutsche Ratspräsidentschaft ab dem 1. Juli nutzen, um eine Reform anzustoßen. Er sieht konkret Asylzentren an den EU-Außengrenzen vor, in denen direkt geprüft werden soll, ob ankommende Migrantinnen und Migranten asylberechtigt sind oder ob sie direkt abgeschoben werden sollen. Das ist nur einer von mehreren Punkten, den der Koalitionspartner in der Bundesregierung, die SPD, als kritisch ansieht. Sie hat deshalb nun einen Gegenentwurf vorgelegt. Was die Reformideen aus dem Innenministerium und aus der SPD für Europa bedeuten, das bespreche ich jetzt mit Birgit Sippel. Sie ist für die SPD im Europaparlament und gehört damit zur Fraktion der europäischen Sozialdemokraten S&D. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Frau Sippel, Herr Seehofer hofft mit seinem Reformplan womöglich auf einen Durchbruch für das europäische Asylsystem. Ihre Partei und Sie sind aber nicht überzeugt. Warum?
Ich denke, vor allem geht es um diese Prüfung an den Außengrenzen. Die Pläne von Herrn Seehofer sehen ja vor, eine Art Transitzone zu schaffen. Und wenn wir einerseits darüber reden, dass wir in Europa solidarisch Herausforderungen gemeinsam regeln, dann ist es schon sehr irritierend, dass wir jetzt an den Außengrenzen eine Art Schnellgerichtsbarkeit einrichten wollen und somit die gesamte Verantwortung für die Asylverfahren doch wieder und sogar noch verstärkt bei den Mitgliedstaaten mit einer Außengrenze verbleibt.
Warum?
Naja, wenn ich sage, es gibt eine Schnellprüfung an der Außengrenze, dann heißt das ja, dort müssen die geflüchteten Menschen untergebracht werden. Es findet der Asylantrag statt. Dort findet auch die Rückführung statt. Und nur in Einzelfällen würden dann Menschen in andere Länder umgeleitet, weitergeleitet. Das ist kein fairer Verteilungsschlüssel und das ist nicht solidarisch mit schon jetzt überlasteten Ländern wie Griechenland, Zypern oder Malta und ist keine Lösung. Und ich sehe auch ehrlich gesagt nicht, wie das denn schnell gehen soll. Der Plan von Herrn Seehofer sieht ja auch vor, dass Menschen in dieser Zeit festgesetzt werden sollen. Und ich kann nicht erkennen, dass ein geflüchteter Mensch eingesperrt wird, um dann das Asyl zu prüfen. Und die schnelle Prüfung, Herr Seehofer nennt keine Zeit, aber in Deutschland dauern Asylverfahren länger als nur ein paar Wochen. Und ich sehe nicht, wie das an der Außengrenze schneller gehen sollte. Mhm.
Diese Vorprüfung, die Sie schon erwähnt haben, die ist ein Punkt, den aber offenbar die Innenministerinnen und Minister in Italien, Spanien und Frankreich ja befürworten. Also jene Länder, die innerhalb der EU vergleichsweise hohe Zahlen ankommender Migranten verzeichnen.
Die Frage ist, was versteht man unter einer Vorprüfung und wie intensiv soll die sein? Wenn wir uns die heutige Situation angucken und die Zahl der quasi Altfälle, die noch unbearbeitet sind und die ja das Asylsystem weiterhin belasten und die Mitarbeiter belasten, dann wäre es schon gut, wenn wir sicherstellen könnten, dass an den Außengrenzen tatsächlich jeder ankommende geflüchtete Mensch registriert wird, die Fingerabdrücke genommen werden und das auch direkt in die europäischen Systeme eingespeist wird. Alles andere ist eine zusätzliche Herausforderung und würde gerade aktuell den Staaten an der Außengrenze nicht weiterhelfen.
Generell drängt der Bundesinnenminister mit seinem Plan ja auch darauf, das Dublin-System abzulösen. Also dass jene Länder, in denen Migrantinnen und Migranten ankommen, auch die Asylverfahren übernehmen sollen. Stattdessen soll es eine europäische Koordinierung geben, in Form einer EU-Asylagentur. Sehen Sie darin eine Chance für Europa?
Man kann natürlich über vieles reden, aber Koordinierung ist in dem Zusammenhang, glaube ich, der falsche Begriff. Wenn ich den Vorschlag von Herrn Seehofer mit seiner Zielvorstellung richtig verstehe, möchte er ja tatsächlich, dass alle Asylverfahren am Ende in den Staaten mit einer Außengrenze durchgeführt werden. Und was er möchte, ist, dass diese Asylverfahren dann mithilfe der Europäischen Asylagentur durchgeführt werden. Das stelle ich mir spannend vor, wenn wir sehen, dass derzeit Asylverfahren in 27 Mitgliedsländern durchgeführt werden. Jetzt soll das beschränkt werden auf wenige Staaten. Da ist eine einzelne europäische Asylagentur mit Sicherheit überfordert, das zu tun. Und von daher sehe ich nicht, wie das praktisch funktionieren soll. Ich glaube auch nicht, dass Deutschland bereit wäre oder dass die Mitarbeiter bereit wären, aus den deutschen Behörden dann für Wochen und Monate in ein anderes Land zu gehen, um dort die Asylverfahren durchzuführen.
Aber womöglich könnte eine Koordinierung über mehrere Stellen zumindest dazu führen, dass nicht parallel Asylverfahren zu den gleichen Fällen abgehalten werden. Das haben wir derzeit ja momentan in Europa.
Deshalb wäre es ja tatsächlich wichtig, dass zumindest, und das könnte wirklich innerhalb sehr kurzer Zeitabläufe geschehen, dass man an der Außengrenze die Registrierung macht, dass man Fingerabdrücke nimmt. Und dann hätte man die Sicherheit, dass jeder einmal registriert ist. Man könnte vermerken, wer wo angekommen ist. Und egal, ob ich dann im Erstanreisestaat oder woanders einen Antrag stelle, da, wo ich ihn stelle, findet das Asylverfahren statt. Und man kann dann nicht zweimal einen Antrag stellen, weil ja festgehalten ist, wo schon ein Antrag gestellt wurde. Auch das müsste dann ja eingetragen werden in das Eurodac-System.
Aus der SPD heißt es, dass der Gegenvorschlag nicht als Kampfansage, sondern als Ergänzung zu Seehofers Plan zu verstehen sei. Aber steht mit dieser Unstimmigkeit in der Bundesregierung zu so einem großen Thema wie Migration zumindest der Start der deutschen Ratspräsidentschaft nicht unter einem schlechten Zeichen?
Ich glaube nicht, dass das ein schlechtes Zeichen ist. Das ist ein sehr sensibles Thema mit vielen Facetten. Das betrifft die Herangehensweise innerhalb der Europäischen Union, die Frage der Herangehensweise und Zusammenarbeit mit den Herkunftsstaaten. Und es ist gut, dass es darüber einen öffentlichen Austausch auch gibt. Im Übrigen will ich darauf verweisen, dass ich noch nichts von Frau von der Leyen gehört habe, die ja einen New Pact angekündigt hat. Die Details müssen zwar von den Kollegen in der Kommission ausgetauscht werden, aber ich hätte es schon gut gefunden, wenn Frau von der Leyen selber auch noch mal Druck ausgeübt hätte, gerade auf die Staaten, die sich da einer solidarischen Lösung verweigern und da noch mal deutlich gemacht hätte, dass das Asylrecht eines ist, für das wir alle in Europa Verantwortung tragen.
Sagt Birgit Sippel, die für die SPD im Europaparlament sitzt. Besten Dank für das Gespräch. Und im Laufe des Tages trifft Horst Seehofer seine Amtskolleginnen und Kollegen aus den Bundesländern zu einer mehrtägigen Konferenz in Erfurt. Seine europäischen Reformideen könnten dort auch ein Thema sein. Die Regierungsbildungen in Belgien sind traditionell kompliziert. Denn für eine Koalition müssen politische Mehrheiten auf flämischer und wallonischer Seite abgewogen werden. Und dann kommen auch noch parteipolitische Auseinandersetzungen hinzu. Für fast ein Jahr war Belgien deshalb regierungslos und hatte lediglich ein geschäftsführendes Kabinett unter der liberalen Politikerin Sophie Wilmès. Ihr gelang es im Zuge der Corona-Krise und mit viel öffentlichem Zuspruch eine Regierung zu bilden, die vorerst für 6 Monate vereidigt worden ist. Zur Bilanz der Regierungschefin Wilmès und ob ihre Regierung auch weiterhin hält, dazu Paul Vorreiter.
Die Corona-Krise hat in Belgien möglich gemacht, was monatelang zuvor unmöglich schien. 10 Parteien schlossen im März eine Art Burgfrieden, um der Minderheitsregierung der liberalen Premierministerin Sophie Wilmès zumindest für einige Monate Sondervollmachten zu geben, damit sie im Kampf gegen Corona freie Hand hat. Belgien zählt zu den Ländern, die sich als eines der ersten europaweit die strengsten Corona-Regeln gegeben hatte. Mit Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverboten sollte die Lage wieder in den Griff kommen. Steigende Beliebtheitswerte schienen Wilmès zunächst recht zu geben. Aber bereits 2 Monate später, Mitte Mai, erlebt die 45-Jährige einen Tiefpunkt. In einem Brüsseler Krankenhaus bereiten ihr Dutzende Krankenhausmitarbeiter einen schweigenden Empfang, drehen ihr den Rücken zu, während ihre Limousine in die Spitaleinfahrt einbiegt. Der Protest richtet sich gegen den Personalmangel im Gesundheitswesen, mangelnde Schutzausrüstung und die täglichen Zumutungen der Corona-Krise. Hinzu kommt, manche Zahlen geben Anlass zum Zweifeln, ob die rigiden Regeln tatsächlich den erhofften Erfolg bringen. Belgien sticht durch eine übermäßige Pro-Kopf-Todesrate bei Corona hervor, auch wenn es mit der besonderen Zählweise zusammenhängen soll, bei der bereits Verdachtsfälle in die Covid-19-Statistik fallen.
Phase 3 du déconfinement dès le 8 juin prochain, c'est-à-dire dès lundi.
Phase 3 der Lockerungen tritt am Montag, den 8. Juni, in Kraft. Dieses Datum ist ein Schlüsselmoment, der einen neuen Ansatz erlaubt, was die Einschränkungen angeht. Soll heißen, dank eures umsichtigen Verhaltens können wir die Regeln fallen lassen.
Je vous l'ai dit, ce sont bien vos efforts qui permettent ce basculement.
Auch in Belgien macht sich schließlich ein positiver Trend bemerkbar. Sophie Wilmès kündigt die letzte Phase der Lockerungen an. Nach etwa zweimonatigem, fast vollständigen Lockdown können die Bewohner des westeuropäischen Landes wieder halbwegs normal leben, solange sie sich an die Abstands- und Hygieneregeln halten, in Restaurants essen, sich frei im Land bewegen, den Sommerurlaub am Mittelmeer ins Auge fassen. Wirtschaftlich steht das Land nach dem Lockdown vor noch größeren Herausforderungen als ohnehin schon. Belgien ist das 5. am meist verschuldetste Land in der Europäischen Union, den Rang hatte es bereits vor der Corona-Krise. Nun will sich auch das kleine westeuropäische Land einen Wiederaufbauplan geben. Nur, welche der Parteien sollen es in welcher Formation mit wem umsetzen? Ende des Monats laufen die Sondervollmachten aus. Spätestens im September soll mit der Corona-Krisenregierung von Sophie Wilmès Schluss sein. Dann will sie die Vertrauensfrage im Parlament stellen. Die Chefs der beiden sozialdemokratischen Parteien in Flandern und Wallonien, Conor Rousseau und Paul Magnet, haben Mitte Mai das Heft in die Hand genommen, mit den anderen Parteien Formen der Zusammenarbeit ausgelotet, während im Krisenkabinett der Burgfrieden bröckelt. Die flämischen Nationalisten hatten erst Ende vergangener Woche einem weiteren Hilfspaket im Zuge der Corona-Krise widersprochen. Ich glaube, es ist immer noch zu viel Parteipolitik im Spiel. Jeder beharrt auf seinen Kernpositionen. Es ist doch so, weil die allermeisten Parteien an Stimmen verloren haben, ziehen sie sich lieber zurück, anstatt dem politischen Gegner die Hand zum Kompromiss entgegenzustrecken und zusammen nach Lösungen zu suchen. Sagt Gwendoline Rütten von den flämischen Liberalen. Was in Belgien die Regierungsbildung schwierig macht, beide Landesteile, der niederländischsprachige und der französischsprachige, wollen gleich gut berücksichtigt werden. Dazu kommt, die Landesteile wählen traditionell unterschiedlich. Der flämische Norden konservativ und rechtspopulistisch, der südliche eher sozialdemokratisch. Beide Parteien, der Parti Socialist aus Wallonien und die flämische NVA, sind sich spinnefeind. Allerdings könnten möglicherweise die beiden Ministerpräsidenten Flanderns und Walloniens, die diesen Parteien angehören, die Brückenbauer werden. Die beiden sozialdemokratischen Parteichefs schlagen unterdessen eine Art Stufenplan zur Regierungsbildung vor. Beginnen soll es mit einer Dreierkoalition aus Sozialisten, Liberalen und Christdemokraten aus beiden Landesteilen. Spätestens im September sollen sich entweder die flämischen Nationalisten oder die Grünen anschließen. Dann wäre zur Vertrauensfrage die Mehrheit besiegelt. Nach der Corona-Hochphase ist in Belgien damit wieder ein Stück weit Normalität eingekehrt. Eine Regierungsmehrheit bleibt in weiter Ferne.
Aus Brüssel ein Bericht von Paul Vorreiter. Amsterdam gehört zu den Reisezielen in Europa. Touristinnen und Touristen kommen jährlich in die Stadt, um die weltbekannten Museen zu betreten, um sich in die Partyszene zu werfen und um legal Drogen in Coffeeshops zu konsumieren. Diese Art von Tourismus fand zur Zeit des Lockdowns nicht statt, weil einfach der Besuch aus dem Ausland im Zuge der Grenzkontrollen fernblieb. Das bot allen Einheimischen in Amsterdam die Möglichkeit, ihre Stadt zurückzuerobern und nicht mehr herzugeben. Denn Amsterdam arbeitet daran, dass die ungeliebten Feiertouristen möglichst nie wieder in dem Umfang wie bisher zurückkommen mögen. Malte Pieper berichtet.
Es ist ein völlig anderes Amsterdam, das man in diesen Tagen sehen kann. Die Straßen und Gassen entlang der Grachten kaum bevölkert, Die Anwohner haben Tische und Stühle nach draußen geräumt. Sie trinken Kaffee vor ihren kleinen Häusern und tratschen. Nebenan wird die Straße gemacht. Etwas, was wir doch in den letzten Jahren nicht mehr konnten, dieses Draußensitzen, seufzt Els Ipping. Sonst war hier doch immer alles dicht gedrängt voller Touristen. Aus einem Wohnumfeld war doch längst eine Partyzone geworden, so die Mitsechzigerin.
Die letzten 10 Jahre sind allemal Winkels hier.
In den letzten Jahren sind doch alle Geschäfte, die für uns Anwohner wichtig sind, verschwunden. Der Schuhladen, der Friseur, die Drogerie. Stattdessen gibt es jetzt Waffeln, Badeenten und Eis. Allein ausgerichtet auf die Touristen. Die Vielfalt ist weg. Das sorgt einfach für eine ziemliche Verödung der Innenstadt.
Es muss endlich etwas passieren, fordern Els Ipping und ihre mehr als 3000 Mitstreiter aus dem Verein der Freunde der Amsterdamer Innenstadt. Man kann es auch auf die Formel bringen: raus mit den ganzen Billigtouristen, die nur zum Feiern, Trinken, Kiffen und Sex haben, nach Holland reisen. Rein nur noch die, die ordentlich Geld hier lassen und sich zu benehmen wissen. Amsterdam ist schließlich keine Ware von der Stange, sondern maßgeschneidert Haute Couture, ruft die Anwohneraktivistin.
Amsterdam ist nicht für Konfektion, Amsterdam ist Haute Couture.
So würde Gerte Udo das natürlich nie formulieren. Udo ist eine der obersten Tourismusmanagerinnen der Stadt und maßgeblich dafür verantwortlich, wie sich Amsterdam nach außen präsentiert.
Ich finde es absurd, dass man für 27 Euro kann fliegen.
Ich finde es absurd, dass man für 27 Euro hier hinfliegen kann. Ich finde aber auch, dass eine offene und tolerante Stadt jeden willkommen heißen muss. Es gibt schließlich viele junge Studenten in Europa, die gerne reisen, sich hervorragend benehmen und sich für Kunst und Kultur interessieren. Und die möchten wir schon auch weiter empfangen können.
Aber natürlich sieht auch die Tourismusmanagerin das Problem und sie benennt es mit zwei Namen. Zum einen die Coffeeshops, die die Jugend aus aller Welt anziehen und die dafür gesorgt haben, dass die Innenstadt entlang der Grachten zum Teil zur Partyzone wurde. Zum anderen die Rotlichtzone, auch mitten in der Stadt. Mit den Prostituierten, die hinter Fenstern und Türen deutlich sichtbar für alle auf Kundschaft warten.
Wir sind sehr froh, dass die Gemeinde Amsterdam das Problem nun angeht. Was macht man mit der Prostitution mitten in der Stadt? Was mit den Coffeeshops? Denn klar ist, hat man so ein Angebot wie jetzt, zieht man damit einen Typen Besucher an, der oft für Unruhe sorgt und die Stadt nicht bereichert.
Seit Wochen wird nun also an einem neuen Konzept gearbeitet, wird inzwischen offen diskutiert, was lange als undenkbar galt. Dass Amsterdam quasi normal wird und zum Beispiel die Prostitution aus der Innenstadt heraus in einen extra Bezirk verlagert. Um so die Besucher besser steuern zu können, um zu verhindern, dass auch in Nach-Corona-Zeiten zu viele Menschen auf einem Fleck in den engen Gassen zwischen den Grachten hin und her ziehen. Man sucht eine verträgliche Lösung, denn von Stadtseite will man auch eines nicht, dass die Touristen in größeren Zahlen wegbleiben. Etwa jeder 10. Job hängt in Amsterdam mehr oder weniger direkt am Tourismus. Um es ganz klar zu sagen, richtet sich die Tourismusmanagerin auf: Wir haben zwar noch vieles andere, was Geld in die Stadt spült.
Das ist natürlich ein heel ander verhaal dan in Brugge of in Venetië.
Das ist natürlich eine ganz andere Sache als in Brügge oder Venedig, wo schon viele andere Wirtschaftszweige verloren sind. Wir haben die hier noch in der Stadt. Ich will deshalb nicht von einem Luxusproblem sprechen. Der Tourismus ist für uns schon sehr wichtig, allein wegen der internationalen Energie, die dadurch zu uns fließt.
Für die leidgeplagten Anwohner in Amsterdams malerischer City sind das trotz allem erfolgversprechende Anzeichen. Die neue Linksregierung im Rathaus habe es offensichtlich endlich auf dem Schirm, hofft Aktivistin Els Ipping.
Die Vision für die Innenstadt, die die Verwaltung jetzt präsentiert hat, sieht einen klaren Kurswechsel vor. Die Innenstadt soll in erster Linie wieder für ihre Bewohner da sein und erst danach kümmern wir uns um die Touristen. Bislang war es ja andersrum und jetzt sieht man einfach, was für einen hohen Preis wir bezahlt haben.
Man kann es auch so sagen, seufzt die Anwohnerin, wenn hier jetzt wirklich etwas passiert, dann hat die Bedrohung durch Corona tatsächlich etwas in Gang gesetzt, wozu wir jahrelang in Amsterdam nicht gekommen sind.
Ein Beitrag von Malte Pieper war das. Damit endet Europa heute. Gleich geht es hier weiter mit meinem Kollegen Gerald Beiroth und der Sendung Tag für Tag. Er beschäftigt sich unter anderem mit der evangelischen Kirche und welche Bilanz sie zu ihren Corona-bedingten digitalen Angeboten wie Gottesdiensten zieht. Bis hierhin war Christoph Schäfer im Studio. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.